Oh, dann nehme ich mir doch hier die da.
Finger weg.
Die Scrappers gehören jetzt mir.
Finger weg. Oh, es ist doch ein Elend.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doppelbrett mit Sandra.
Und Christoph.
Hallo Sandra.
Hallo Christoph.
Wir möchten heute über das Spiel Fort sprechen und da stellt sich tatsächlich auch schon die erste Frage, nämlich wie wollen wir das Spiel eigentlich aussprechen, Deutsch oder Englisch, Sandra?
Gute Frage, nächste Frage. Ich bin ja immer für Deutsch, weil mein Englisch so schlecht ist.
Dann sprechen wir über das Spiel Fort, auch sehr gut. Das Spiel ist von Grant Rodiak und wurde illustriert von Kyle Farren und ist erschienen bei Ladder Games. Es ist ab 10 Jahren für 2 bis 4 SpielerInnen und dauert etwa 20 bis 40 Minuten. Und Sandra wird uns jetzt ein wenig in die Regeln einführen.
Genau. Bei Four spielen wir coole Kids, wollen viele Freunde haben, Pizza essen, Spielzeug haben, ein riesiges Four bauen und überhaupt der größte von allen sein. Wie machen wir das? Wir machen das, indem wir ein Deckbauspiel spielen. Deckbauspiele hatten wir schon in Folge 10 bei Harry Potter Kampf um Hogwarts, der Duellvariante. Und genau wie dort haben wir eben ein Startdeck von Karten, welches wir versuchen im Laufe des Spiels zu vergrößern und natürlich vor allem zu verbessern, damit wir stärkere Aktionen machen können und dadurch mehr Punkte erhalten. So viel sei vorweggenommen, gewonnen hat am Schluss derjenige, der am meisten Punkte hat. Wir beginnen bei Four mit einer Starthand von 10 Karten. Darunter sind 8 allgemeine Kids-Karten und 2 Beste-Freunde-Karten. Welche Beste-Freunde wir haben, hängt davon ab, welches Spielertableau wir auswählen, wobei sich die besten Freunde nur in ihrem Farbsymbol unterscheiden und jetzt nicht in den Aktionen, die sie machen können. Ja, wie sehen die Karten denn aus bei Four? Wir haben einheitlich links oben in der Ecke 1 von 6 Farbsymbolen, zum Beispiel ein blaues Buch oder eine gelbe Schaufel oder auch eine Jokermünze, die alle 6 Farben dann vereint. Manche Karten haben auch 2 Symbole, aber das sind eher Ausnahmen. Im oberen Bereich der Karte gibt es dann 2 Aktionsfelder, einmal eine allgemeine Aktion und einmal eine Anführeraktion. Darunter ist eine Zeichnung, ein Bild des jeweiligen Kids sowie der Name des Kids aufgeführt und beste Freunde haben eben noch ein Sternchen, damit man die unterscheiden kann von den anderen Kids. Jeder mischt dann seine 10 Startkarten und nimmt 5 davon auf die Hand. Gespielt wird immer reihum und zwar so lange, bis eine der Bedingungen erfüllt sind, die das Spielende auslösen. Der Spieler am Zug, der Anführer, spielt dann insgesamt 5 Phasen. Die erste Phase, das Aufräumen, heißt kurz und knapp, dass alle Karten, die im Garten liegen, wieder zurück aufs Ablagedeck kommen. Wie die Karten in den Garten kommen, das hören wir dann später. Die zweite Phase ist im Prinzip die Hauptphase, das Spielen, das heißt das Ausspielen einer Karte oder auch gegebenenfalls mehrerer Karten. Wie bereits gesagt, gibt es auf den Karten 2 Aktionsbereiche. Der Anführer, das heißt der aktive Spieler, muss eine dieser beiden Aktionen vollständig ausführen in seinem Zug. Auf die zweite kann er verzichten oder er kann sie auch nur halb ausführen. Wenn die Aktion auf der Karte, die ich habe, einen Modifikator hat, der Mal oder Bro bedeutet, mit einem X gekennzeichnet ist, dann kann er die Aktion verstärken oder kann ich die Aktion verstärken, wenn ich weitere Karten habe mit dem gleichen Farbsymbol oder Jokerkarten. Kurzes Beispiel, wenn ich eine Schaufelkarte ausspiele, auf der eine Aktion bedeutet, nehme pro Schaufelkarte, die du ausgespielt hast, ein Spielzeug, dann kann ich eben, wenn ich das habe, noch zum Beispiel 2 Schaufelkarten und eine Jokerkarte ausspielen, dann habe ich insgesamt 3 Schaufelkarten, eine Jokerkarte und kann mir 4 Spielzeuge dafür nehmen. Wenn der Anführer seine Aktionen ausgeführt hat, dann dürfen alle anderen Mitspieler sozusagen dieses coole Kid nachahmen und dürfen die allgemeine Aktion ebenfalls ausführen, allerdings ohne eine Verstärkungsmöglichkeit. Das heißt, wenn Christoph dann eine Schaufelkarte ausspielt, darf er eben aber nur ein Spielzeug nehmen und darf auch, wenn er mehrere Karten hätte, die nicht auch noch ausspielen. Ja, und welche Aktionen gibt's dann so überhaupt? Ich kann, wie gerade gesehen, Zeug erhalten, Spielzeug oder Pizza. Dafür habe ich jeweils Platz für 4 pro Sorte auf meinem Spielertableau. Ich kann mein Fort ausbauen. Dafür brauche ich wiederum das Zeugs, das ich sammeln kann. Es gibt Aktionen, bei denen ich Siegpunkte erhalten kann. Es gibt Aktionen, bei denen ich Karten loswerden kann, was bei Deckbauspielen ja auch immer ganz wichtig ist, dass man Karten, die weniger stark sind, los wird, damit andere Karten öfter auf die Hand kommen. Und es gibt Karten, mit denen ich entweder Karten ins Baumhaus legen kann oder Zeugs in den Rucksack. Da ist die Anzahl jeweils begrenzt und hängt vom Vorlevel ab, das ich gerade habe. Der Vorteil ist, wenn ich eine Karte ins Baumhaus lege, habe ich eine permanente Verstärkung liegen. Das heißt, wenn ich eine Schaufelkarte im Baumhaus habe, kann ich halt diese Schaufelaktion, die als Beispiel genannt wurde vorhin, auf jeden Fall mit der Karte im Baumhaus verstärken. Und im Rucksack habe ich den Vorteil, dass ich eben zusätzlich Zeugs lagern kann zu den jeweils 4 Plätzen, die ich auf meinem Tableau habe. Wenn dann alle Aktionen ausgeführt sind, kommt die dritte Phase, das Rekrutieren. Da darf ich als aktiver Spieler neue Freunde finden. Das kann ich machen, indem ich mir aus dem Park einen neuen Freund aussuche. Das ist im Prinzip eine Kartenablage von 3 Karten oder vom verdeckten Parkstapel oder eben aus dem Garten eines Mitspielers. Ja, und wie kommen jetzt die Karten in den Garten? Das passiert in Phase 4. Da werfe ich alle Karten, die ich noch auf der Hand habe, ab und lege sie vor mein Spielertableau, so dass die Mitspieler sie gut sehen können. Das ist mein Garten. Da kommen im Prinzip all die Kids hin, die beleidigt sind, weil sie diese Runde nicht mit mir spielen durften. Und die halten Ausschau eben nach anderen coolen Kids zum Spielen oder Abhängen. Eine Ausnahme gibt's. Beste Freunde sind beste Freunde. Die sind treu. Die sind auch nicht böse, wenn sie mal eine Runde nicht mitspielen dürfen. Die kommen dann auf den Ablagestapel und nicht in den Garten. Auf jeden Fall habe ich dann nach Phase 4 keine Karten mehr auf der Hand. Und die letzte Phase ist dann eben, dass ich wieder 5 Karten nachziehe vom Nachziehstapel. Und wie bei anderen Deckbauspielen auch, ist der Nachziehstapel leer beim Nachziehen. Dann wird der Ablagestapel gemischt und zum neuen Nachziehstapel. Eine Besonderheit gibt's noch bei der Aktion Vorausbauen. Und zwar in dem Moment, wo ich mein Vor das erste Mal ausbaue, von Level 0 auf Level 1, darf ich mir von einem verdeckten Stapel eine erfundene Regelkarte auswählen. Die gibt mir am Schluss Siegpunkte zusätzliche, die eben nur ich kriegen kann, weil das ja meine erfundene Regel ist. Zum Beispiel so und so viel Siegpunkte für Karten im Baumhaus. Wenn ich das Vor nochmal erhöhe auf Level 2, kann ich mir aus einer offenen Auslage eine Vorteilskarte aussuchen. Die gibt, wie der Name schon sagt, ab dem Moment eben dann einen bestimmten Vorteil. Zum Beispiel, ich kann mehr Zeugs im Rucksack lagern als allgemein erlaubt. Und da sind immer so viele Karten in der Auslage, dass eben auch der letzte Mitspieler noch eine Wahl hat, immerhin aus 2 Karten. Ja, und der erste, der sein Vor auf die höchste Stufe auf Level 5 ausbaut, der bekommt die Macaroni-Skulptur. Die ist 4 Siegpunkte wert am Schluss. Und in dem Moment, wenn der erste diese Stufe erreicht, wird auch gleichzeitig eine der Bedingungen fürs Spielende ausgelöst. Da wird nur noch die laufende Runde fertig gespielt und dann ist das Spiel zu Ende. Es gibt noch 2 weitere Bedingungen, die das Spielende einläuten können. Und zwar, wenn einer im Laufe des Spiels so viele Siegpunkte angesammelt hat, dass er 25 oder mehr schon hat auf der Punkteleiste. Oder wenn der Parkstapel leer ist, dann gilt auch jeweils, die Runde wird noch fertig gespielt, sodass alle gleich oft dran waren. Und dann werden noch Siegpunkte auf der Punkteleiste abgetragen. Und zwar für das Vorlevel gibt es noch Siegpunkte für die erfundenen Regeln und gegebenenfalls eben für die Macaroni-Skulptur. Und dann hat am Ende der gewonnen, der die meisten Punkte hat. So viel mal zu den Regeln. Christoph, mit Vor haben wir uns ja wieder ein Deckbauspiel ausgesucht. Eins von vielen, die es gibt. Was macht denn für dich der Reiz dieses Deckbauspiels aus?
Für mich ist das ganz klar die Tatsache, dass man ein Deck hat, das nicht nur man selbst verändert, sondern das auch gezielt vom Mitspieler oder der Mitspielerin verändert wird. Das gibt's natürlich zu einem gewissen Grad auch bei anderen Spielen, also zum Beispiel bei Dominion kann man einen Fluch bekommen, den man dann ins eigene Deck mischen muss. Was hier aber eben so anders ist, ist, dass mir ja wirklich der Gegner oder die Gegnerin einfach was klaut aus meinem Deck oder zumindest klauen kann, aber in den allermeisten Fällen wird das ja auch gemacht. Und das finde ich schon sehr besonders an dem Spiel. Und dann gibt es natürlich noch viele Details, über die wir sicher noch sprechen werden, die auch teilweise besonders sein dürften im Vergleich zu anderen Spielen. Aber ich finde, das ist wirklich so der eine Punkt, der es für mich sehr herausstellt.
Sehe ich eigentlich ähnlich. Also das ist so ein Spielmechanismus, den kenne ich, glaube auch tatsächlich noch aus keinem anderen Deckbauspiel. Und der bringt so einen gewissen Ärgerfaktor mit rein. Aber auch auf der anderen Seite die Möglichkeit, so ein bisschen sein Deck mit dem Gegner oder mit den Gegnern zu tauschen und interessant ist ja auch, dass oftmals die gleichen Karten irgendwie rundlaufen dann, weil man denkt, oh, das ist super Karte, super Kit und dann passt es dann doch nicht zu den anderen Karten oder wird immer gezogen, wenn man es gerade nicht brauchen kann und muss dann wieder ab in den Garten und der andere holt sich's zurück. Das finde ich auch echt ein schöner Mechanismus.
Ja, das passiert wirklich gerne und es passiert aber tatsächlich manchmal auch, ich erinnere mich da an eins unserer Spiele, dass man wirklich so eine Karte nicht wertschätzt und die öfters im Garten landet oder vielleicht auch nur einmal, aber die man so gar nicht auf dem Schirm hat, was die für eine Bedeutung hat, dann wird einem die natürlich doch mal weggenommen und dann entscheidet sich das Spiel am Ende zum Beispiel durch so eine Karte sogar, weil der andere einfach da eine gute Maschinerie aufbaut, vielleicht auch wegen anderen Symbolen, die er oder sie auf der Hand hat, und das kann schon auch wehtun, habe ich die Erfahrung gemacht.
Ja, aber auf der anderen Seite habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man dann bestimmte Karten halt ungern dem anderen oder den anderen überlassen möchte und ja, dann oft mal auch gezwungen ist, die zu spielen, damit es nicht passiert und man dann auch so andere Möglichkeiten dafür herschenken muss oder um eine Karte zu behalten, muss ich dafür drei andere in den Garten legen und da bin ich mir manchmal auch nicht sicher, was denn jetzt die bessere Taktik wäre, doch die Karte wieder abgeben, wobei ja, in unserer Partie hat sich das für mich ja dann ausgezahlt, dass ich die so hartnäckig verhalten habe.
Das mag ich tatsächlich auch sehr gerne an dem Spiel, also ich finde die Interaktion, die dadurch entsteht einerseits, mag ich sehr gerne, aber ich mag auch das, was bei einem selbst entsteht quasi, also dieser Moment, wenn du da fünf Karten oder vielleicht auch nur noch vier, weil du mal in einer anderen Aktion nachgeahmt hast und eine Karte dafür abgeworfen hast, wenn du die auf der Hand hältst und du weißt genau, du hast jetzt irgendwie drei von deinen Top-Karten auf der Hand, du kannst aber nur eine davon spielen und die haben auch alle unterschiedliche Farbsymbole, deswegen kommen zwei davon definitiv in den Garten, welche spielst du dann? Und da muss man manchmal schon in den sauren Apfel beißen und dann eine Karte auch opfern entweder oder halt auch einfach hoffen, dass der andere sie nicht so wertschätzt, wie man selbst sie einschätzt vielleicht auch. Ja, und das mag ich tatsächlich. Um es wieder mal mit dem Standard-Deckbilder Dominion zu vergleichen. Bei Dominion hast du ja irgendwie deine Karten auf der Hand, dann spielst du die in der Regel nicht zwingend alle aus, aber doch häufig irgendwie so viele wie möglich aus auch. Und da stellt sich seltener so eine existenzielle Frage. Also nehme ich jetzt die oder nehme ich die? Da kannst du schon auch vor der Frage stehen, welche von denen verwende ich? Aber es bietet sich meistens viel deutlicher an, welche die richtige Wahl ist, weil du dann dadurch mehr tun kannst einfach. Oder weil du gerade eben Geld brauchst oder so. Und ich finde, hier ist es oft so, dass du wirklich dann überlegst, wenn ich jetzt mein Vorlevel ausbaue, dann habe ich aber drei gute Karten, die muss ich weglegen, aber das Vorlevel ist mir gerade sehr wichtig, dann mache ich doch das Vorlevel und opfere dann eine Karte dafür oder sowas. Ja, und das, finde ich, fühlt sich in dem Spiel ganz anders an, als bei allen anderen Deckbildern, die ich bisher gespielt habe.
Ja, und ich finde, dadurch, dass das jedem passiert, dass er immer wieder vor dieser Entscheidung steht und dadurch, dass es die Karten auch doppelt im Spiel gibt, also auch nicht nur einmal und man manchmal auch die Chance hat, die Karte dann selber noch irgendwie zu ziehen oder aus der Parkauslage zu holen und dann aber auch die Chance hat, manche Karte doppelt zu erhalten, was natürlich dann doppelter Effekt bringt, finde ich, fühlt sich jetzt auch nicht so gemein an, sage ich mal, wenn mir jemand irgendwie eine Karte aus dem Garten nimmt, weil ich weiß ja, ich darf auch wieder nehmen. Und es ist so ein netter Ärgermechanismus, aber dadurch, dass der dauernd auf Gleichheit beruht, finde ich, ist es auch wieder lustig.
Ja, finde ich auch. Klar ärgert man sich dann manchmal bei ganz besonderen Karten, aber man weiß ja dann oft auch schon, dass das auch ein bisschen selbstverschuldet ist, weil man eben vorher die Entscheidung getroffen hat, was lege ich denn da jetzt eigentlich hin, weil ich sie eben nicht selbst spiele. Insofern finde ich, tut's nicht so weh, beziehungsweise es tut vielleicht weh, aber man nimmt es nicht so persönlich. Das ist, glaube ich, eher der Punkt. Kennst du denn irgendein anderes Deckbuilding-Spiel, bei dem man kein Geld hat?
Puh, gute Frage. Aber so spontan fällt mir zumindest keins ein. Nee, meistens stimmt. Meistens hat man Geld und kauft sich dann neue Karten.
Ja, ich habe nämlich auch überlegt und also es gibt bestimmt irgendwas, was wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Da bin ich gespannt, was später vielleicht für Rückmeldungen kommen, was wir übersehen haben. Aber ich wüsste jetzt eben auch keins. Und hier finde ich das eigentlich ganz schön, dass eben dieses Kaufen von neuen Sachen nicht so sehr im Mittelpunkt steht. Also wenn ich überlege, wenn ich mit meinen Kindern Wettlauf nach Eldorado spiele, dann steht da ganz oft so das Geld im Mittelpunkt. Man will irgendwie ganz viel Geld haben, um dann noch tollere Karten kaufen zu können. Und mal von diesem Prinzip so ein bisschen wegzugehen, empfinde ich eigentlich als sehr angenehm hier, dass man halt einfach eine Karte nimmt oder durch eine der Vorteilskarten zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass hatte ich heute in meiner letzten Partie noch vorm Podcast, dass man dann zwei Karten sich nehmen darf und rekrutieren darf am Ende. Das kann es schon mal geben, aber es gibt nie so dieses, ich kaufe jetzt fünf Karten auf einmal, beziehungsweise es gibt eine Karte, mit der geht es, wenn man die verstärkt, dass man zumindest vier Karten auf einmal sich nehmen kann. Aber es ist wirklich eine Besonderheit in dem Spiel und man kommt nicht so leicht in diesen Kaufrausch und er zahlt sich oft auch gar nicht aus. Es ist nicht immer gut, da viele Karten zu haben, habe ich den Eindruck. Also der Stapel bleibt gerne auch relativ dünn und das empfinde ich auch als sehr angenehm, weil man dadurch wirklich die Karten, die man hat, auch bewusster einsetzt, habe ich den Eindruck.
Das stimmt und thematisch passt doch dann aber auch ganz gut eigentlich wieder, dass man kein Geld hat, weil zumindest in dem Alter kauft man sich ja noch keine Freunde, sondern gewinnt die durch irgendwelche Aktionen oder coole Aktionen und das, finde ich, passt doch dann ganz gut und ist auch gut umgesetzt mit dem Garten Ich habe da auch tatsächlich auch immer so vor meinem bildlichen Auge die traurigen Kinder stehen sehen, die über den Zaun schauen und gucken, ob sich noch jemand anderes zum Spielen findet. Das hat für mich thematisch auch echt gut gepasst.
Ja, finde ich auch. Das ist eine schöne thematische Einbettung irgendwie, beziehungsweise ein schönes thematisches Detail. Vielleicht, wenn du schon Thema ansprichst, ich habe ja ein bisschen mir auch Dinge zum Thema rausgesucht, wo ich mir irgendwie Gedanken gemacht habe, wie gut es denn eigentlich umgesetzt ist. Ich lese vielleicht mal am Anfang noch einen Satz aus der Einleitung in der Anleitung vor. Da steht nämlich, wir sind alle Kinder und wie Kiddies eben sind, wollen wir viele Freunde, Pizza und Spielzeug, aber vor allem wollen wir das Großartigste vorbauen. Ich habe dann mal kurz überlegt, ob ich als Kind jemals ein großartiges vorbauen wollte. Ich glaube, nein. Aber das macht den Satz vielleicht weniger wahr, aber es macht ihn nicht weniger passend, weil ich finde, was das Spiel eigentlich ganz schön macht, ist so eine Jugendbuchgeschichte irgendwie darzustellen, habe ich so das Gefühl. Also ich muss da ganz viel an, ja, nicht an konkrete Geschichten unbedingt denken, aber es erinnert mich eben so an Geschichten, die man so aus Kindheitstagen noch so im Hinterkopf hat, wo irgendwelche Jugendbanden zusammen um die Häuser ziehen oder auch mal eben irgendwelche Kleinkriege zwischen verschiedenen Jugendgruppen entstehen oder solche Dinge. Deswegen hat es mich einfach sehr früh schon auch angesprochen. Also ich glaube, als ich das erste Mal auf Twitter irgendwie vom Verlag was gesehen habe, dass das Spiel so rauskommt, war für mich sofort klar, dass ich das werde ausprobieren müssen, weil mich einfach das Thema total angesprochen hat. Ja, ich habe mal ein bisschen mir überlegt, wodurch eigentlich dieser Eindruck dann auch im Spiel selbst erweckt wird. Und ich finde, was das ganz gut zeigt, sind verschiedene Kartennamen. Also die Karten sind ja immer Kinder und die haben immer auch individuelle Namen. Und bei einigen gelingt es sehr gut, dass genau dieser Jugendbucheindruck so ein bisschen gestärkt wird und ich so ein bisschen das irgendwie mit so Kinderbanden auch verbinde. Das sind so Karten wie Chef, Doc, Kitty, Pünktchen, Einstein, süße Pia, finde ich, passt auch immer sehr gut. Und es gibt aber dann tatsächlich auch ein paar, wo das nicht so gut gelungen ist, finde ich, zumindest nicht in der deutschen Übersetzung. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist vor allem ein Übersetzungsproblem. Da sind so ein paar Namen, wo ich so das Gefühl habe, naja, da wusste man nicht so recht, was könnte da besser passen im Deutschen. Und dann hat man einfach wörtlich übersetzt, das ist dann sowas wie Stachel, Pflaster, Knochen, Kritzel oder Rauch. Das sind so die Sachen, da würde mir niemand einfallen, der ein Kind so nennt wirklich, auch nicht Kinder unter sich. Und bei ein paar gibt's noch so Begriffe, die werden dann vielleicht nicht direkt zu dem Kind selbst gesagt, aber die sind so Spitznamen, mit denen man vielleicht andere klassifiziert aus der Ferne, sowas wie Milchgesicht, Raketenbrüder, Maulwürfe, so in dieser Richtung. Wie gesagt, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Da gibt's ein paar, die mich sehr schön in diese Welt so ein bisschen reinziehen und ein paar, wo ich immer wieder so denke, passt jetzt aber nicht ganz so. Ist aber trotzdem, finde ich, gelungen. Und wenn man sich mal die englischen Karten anschaut, dann sieht man, dass das auch ein bisschen von der Übersetzung her rührt einfach. Ich finde übrigens tatsächlich auch die Zuordnung der Namen zu den Farbsymbolen ganz passend manchmal. Nämlich zum Beispiel die schon angesprochene Karte Milchgesicht ist ausgerechnet bei den Spritzpistolen. Und die Spritzpistolen sind eher so die Haut-drauf-Bande. Da denkt man jetzt natürlich zuerst nicht, dass das Milchgesicht ausgerechnet bei denen dabei ist. Aber es passt dann halt dann wieder gut, weil genau diese Wortwahl Milchgesicht, die ja schon so ein bisschen angreifend auch ist, halt auf jemanden zutrifft, der dann da mitmacht, aber halt so ein bisschen eher schief von der Seite angeschaut wird. Und das gibt es bei ein paar anderen Karten auch, dass ich einfach das Gefühl habe, die passen eigentlich ganz gut.
Ja, so ging es mir auch. Also Kufe fand ich ganz nett bei einer Skateboard-Karte und Einstein beim Buchsymbol war für mich auch so ein bisschen passend, muss ich sagen.
Einstein fand ich auch richtig gut.
Und es ist ja auch so, dass nicht nur die Namen passen, sondern dass halt auch im Prinzip die ganze Zeichnung irgendwie passt. Also zum Beispiel bei der Schaufel gab es ein Kind mit Schubkarre in der Hand oder eben bei der Wasserspritzpistole so ein Junge mit so ein bisschen Kampfmontur sozusagen. Und da fand ich tatsächlich auch den Pflaster oder die Pflaster ganz nett. Da gibt es irgendwie eine Aktion, wo ich Spielzeug für Buchkarten kriegen kann und eine Aktion, wo ich Spielzeug für Kleber kriegen kann. Und die Zeichnung hatte dann eben ein Kind mit einem Buch und mit kaputten Seiten in der Hand zum Kleben sozusagen. Also da fand ich das von Aktion und Zeichnung her echt nett gemacht.
Vielleicht an der Stelle, wenn wir gerade schon über die Zeichnungen reden, noch ganz kurz nochmal zum Illustrator. Das ist ja Kyle Ferrin. Den Stil und auch eben den Illustrator dürften sehr viele kennen, auch wenn sie jetzt vorher nicht kennen, weil der nämlich auch Root illustriert hat, das auch bei Letter Games ja erschienen ist. Und ich finde auch die Gestaltung erinnert sehr stark daran. Jetzt nicht, weil bei Root auch Kinder dargestellt werden, was ja nicht der Fall ist, sondern da geht's ja um Tiere und so weiter. Aber man sieht einerseits, dass der Strich, mit dem gezeichnet wurde, sehr ähnlich ist. Und auch die Farbgebung ist, glaube ich, das, was auch da den Stil sehr ausmacht. Da wird eben viel mit Rottönen und Gelb- und Orangetönen gearbeitet. Wenn dann mit sowas wie Grün gearbeitet wird, wird zum Beispiel immer eher so ein schlammig, matschiges Grün verwendet. Ja, es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, finde ich, aber wenn man es mal gesehen hat, hat es einen total hohen Wiedererkennungswert, finde ich.
Auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, dass ich mich mit der Illustration bei Four anfangs erstmal anfreunden musste. Also die war jetzt nichts, was für mich irgendwie gleich, ah wie toll, wie süß oder irgendwie, was so die Kommentare waren. Hat sich bei mir erst so im Laufe des Spielens, als ich mir die Karten mal so ein bisschen näher angeguckt habe, dann entwickelt.
Ich finde ja persönlich, aber das ist auch eine Geschmackssache, ich mag das gerade gerne, dass es eigentlich nicht nur süß ist, sondern genau durch die Farbgebung und auch durch die Art, wie er zeichnet, so ein bisschen speziell halt irgendwie ist. Und natürlich an manchen Stellen ist es auch irgendwie süß, weil es halt schon so einen kindlichen Touch auch hat. Aber ich finde, das ist nicht süß in so einem Sinn, wie jetzt irgendwie Katzenbildchen in Social Media süß, wenn du verstehst, was ich meine.
Das stimmt, ja.
Wo übrigens die Kartenillustrationen auch, finde ich, sehr wichtig sind, ist, wenn man auf die Funktionen der Karten schaut. Weil da einerseits, also da spielen, finde ich, immer Name und Illustration so ein bisschen zusammen. Es gibt so ein paar Karten, wo das total gut passt, dass die Illustration und der Name dann zu genau diesem Effekt führen. Also die Karte Pünktchen ist so ein Fall. Da darf man sein Vorlevel um 1 erhöhen und zwar für eine Ressource weniger, die man bezahlen muss. Also statt beispielsweise dann irgendwie 2 Spielzeug und einer Pizza, zahlt man dann eben nur 2 Spielzeug oder sowas. Und das passt deswegen gut, weil die wirkt so ein bisschen süß, aber resolut. Also da kann man sich richtig vorstellen, wie die irgendwo hinmarschiert, irgendwie einen Vorteil abgreift und dann dadurch das Ganze eben günstiger bekommt. Genauso ein bisschen klischeehaft die Karte Punky. Da ist natürlich auch so ein kleiner Punk irgendwie drauf gezeichnet, der Wahn bekommt, aber die Aktion kann nicht nachgeahmt werden. Was total gut passt, weil wenn der Punk irgendwie sich an die Ecke stellt und so ein bisschen schnorrt und sich irgendwas besorgt dadurch, dass er eben schnorrt, warum sollte dann jemand anders dafür auch was bekommen? Solche Dinge finde ich irgendwie zeigen sich da ganz schön. Auch sowas wie Scout, der Pfadfinder ist, packt Zeug in den Rucksack, ist total naheliegend. Also gibt mehr so Beispiele noch. Das ist natürlich nicht immer so und es gibt auch so ein paar Karten, die eher so ein bisschen generisch sind, weil aber halt bestimmte Aktionen auch einfach gemacht werden müssen, wie bestimmte Ressourcen zu bekommen und solche Dinge. Aber ich finde eher so diese kleinen Leuchtturmkarten, nenne ich sie mal, reißen es dann raus, dass man es thematisch findet an der Stelle dann auch.
Sind ja auch nicht nur diese Kids-Karten, die da versuchen, das Ganze irgendwie thematisch darzustellen, ja auch diese erfundenen Regel- und Vorteilskarten, die haben ja auch im Endeffekt immer irgendwie Abbildungen, die dann auch zu dem Vorteil oder zu der Siegpunktbedingung dann passen. Also zum Beispiel, süß fand ich irgendwie bei den erfundenen Regelkarten den Minimalismus. Ich mag zwar den Effekt der Karte nicht, der sagt, wenn ich mein Vorlevel nicht höher als 2 habe am Ende des Spiels, kriege ich 8 Punkte, was sich viel anhört, was aber im Endeffekt, ich habe es extra mal ausgetestet, sich nur gut spielen lässt, weil man die richtigen Karten hat. Aber da ist so ein Kind in einem Paket sozusagen drin, wo dann Four draufsteht und so ein Fähnchen dran ist, weil er hat ja halt eben nur ein Four mit Level 2, so ein kleines, und das kann dann halt nicht schöner aussehen. Also das fand ich echt total gelungen, muss ich sagen.
Mein kleiner Favorit, als ich die Karten heute durchgeschaut habe, war die Hüpfburg. Die bringt Punkte dann, wenn man viele Kinder mit Kronenkarte hat. Und Kronekarten sind die reichen Kinder, die irgendwie sich halt einkaufen, sozusagen, um in die Teams zu kommen. Und dann auch entsprechende Vorteile meistens bringen. Die passen einfach, also da merkt man immer durch und durch, dass das so ein bisschen die Schnösel sind unter den Kindern in diesen Karten. Und dann passt natürlich total gut, wenn die das Geld mitbringen, dass man sich dann eine Hüpfburg leisten kann. Fand ich irgendwie hübsch.
Die Hüpfburg habe ich mir als zweites Beispiel auch noch aufgeschrieben, genau.
Genau, bei den Vorteilskarten, weil du die auch angesprochen hast, fand ich, wird es auch total gut dargestellt. Also sowas wie, dass man durch die Geburtstagsparty eine weitere Karte rekrutieren kann, weil man halt irgendwie ein Kind noch mit mehr einlädt, finde ich, passt auch total gut, solche Dinge.
Ja, oder der Riesenrucksack, der wirklich riesig ist, dafür, dass man einfach 2 Zeugs mehr in seinem Rucksack haben darf.
Sehr schön fand ich auch Marke Eigenbau, die ermöglicht, dass man mit einer Extra-Aktion das Vorlevel erhöhen kann. Also ein bisschen die Do-it-yourself-Karte sozusagen.
Ja, ich mochte noch die Recycling-Karte, wo so ein Recycling-Behälter dargestellt ist und man eben eine Karte aus dem Ablagestapel wieder auf die Hand nehmen kann, sozusagen recyceln kann und nochmal spielen kann.
Ja, spielt ja auch schön damit, dass es, glaube ich, in diversen Spielen auch als Recyceln von Karten benannt wird tatsächlich. So allgemein, wenn wir jetzt auch bei den Aktionen vorhin gerade waren, wie gut findest du das umgesetzt, wie man die Aktionen machen kann und wie sie auch dargestellt werden? Also es wird ja da mit Symbolik gearbeitet. Findest du die leicht nachvollziehbar?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch echt in Vorbereitung für den Podcast überlegt, an was das liegt, aber ich tue mich immer noch schwer mit der Umsetzung von den Symbolen auf das, was ich dann damit machen soll. Klar, nehme Pizza, nehme Spielzeug, ja, aber so bei manchen Karten bin ich jedes Mal dankbar, dass jeder Spieler so ein Beiblatt hat, wo die ganzen Aktionen nochmal erklärt sind. Ich kann jetzt aber auch gar nicht sagen, an was es liegt, weil neutral gesehen würde ich wahrscheinlich sagen, ist doch eigentlich recht eindeutig. Und wenn man es ein, zweimal gespielt hat, müsste das eigentlich klar sein. Aber irgendwie, also ich sag mal, zwei Drittel der Aktionen klar. Aber bei so einem Drittel, ja, gerade so diese Rucksackkarten, da gibt's weißer Rucksack, schwarzer Rucksack, schwarzer Rucksack mit traurigem Gesicht noch dabei. Da muss ich jedes Mal nachschauen, was welche Rucksackaktion ist jetzt zum Beispiel. Oder auch mit den Karten entsorgen Karten genauso. Da gibt's auch drei verschiedene. Da schaue ich auch immer lieber nochmal einmal mehr nach, bevor ich irgendwie was Falsches mache.
Ja, das geht mir ähnlich. Ich glaube, ich habe mittlerweile ziemlich viel irgendwie so drin. Also das kriege ich oft gut hin. Ich habe aber auch oft, gerade bei diesen spezielleren Dingen, also die Rucksäcke sind ein gutes Beispiel und auch das Karten aus dem Spiel nehmen, weil man dann ja auch manchmal beim Gegner was aus dem Spiel nehmen darf oder so. Da finde ich auch, lohnt auch wirklich der Blick nochmal zu gucken. Oder auch sowas wie, wenn ich den Rucksack eines Gegners kopiere, nehme ich das Zeug jetzt zu mir in den Rucksack oder packe ich es zu meinem Zeugs, was ein Unterschied ist. Also das Zeugs ist das, was man normal verfügbar hat. Das im Rucksack hat man auch verfügbar, aber das ist so zurückgelegt. Das sind so Dinge, da schaue ich dann auch immer lieber nochmal auf dieses Übersichtsblatt.
Ganz schlimm finde ich dann so diese Kettenbedingungen auf den Aktionskarten. Also was weiß ich, in Klammer Karte abwerfen mal, Spielzeug und dann irgendwas kriegen oder so. Also da muss ich echt immer dreimal schauen irgendwie, bis ich kapiere, was mir die Karte jetzt sagen möchte.
Ja, da kann es sehr mathematisch plötzlich werden, ne? Also weil es so mit Klammer und Mal und dann gibt es aber auch nicht nur, dass man was pro Symbol machen darf, sondern es gibt auch sowas wie, dass ich erst das eine und dann das andere machen darf. Und dann stellt sich auch immer noch so ein bisschen die Frage, ja, wenn ich jetzt aber das eine nicht mache, darf ich dann das andere machen? Oder darf ich vielleicht auch das erste schon machen und darf das dann aber weglassen oder muss ich immer beides machen? Da sind wir dann an so Stellen, wo, finde ich, die Regeln manchmal einen Tick klarer sein dürften, wenn es dann so an die Details geht.
Ja, das habe ich dann eh im Laufe der Zeit irgendwie gemerkt, dass die Regeln da doch zum Teil sehr kurz gehalten sind und doch die eine oder andere Frage dann nicht beantwortet wird. Zeigt wahrscheinlich auch allein schon, dass es bei BGG ein ganzes FAQ gibt zu dem Spiel, was man ja eigentlich nicht denken sollte, dass ja doch eher so was Kleines, Kurzes eigentlich auch ist. Und wir ja tatsächlich auch eine Frage dann, oder du vielmehr, dem Verlag dann direkt gestellt hast, weil wir uns da ob der Auslegung auch so gar nicht einig waren.
Ja, und ich finde tatsächlich auch ein bisschen seltsam, dass der Verlag schon auf seiner Website schreibt, man möge doch bitte, wenn man Regelunklarheiten hat, mal in das BGG-Forum schauen. Ich finde ja ehrlich gesagt, das ist ein bisschen die Aufgabe des Verlags. Also man kann gerne das BGG-Forum irgendwie als Quelle nutzen, um zu sehen, wo Regelunklarheiten bestehen, wenn man merkt, dass es da Probleme gibt. Aber dann finde ich, könnte doch der Verlag irgendwie ein schön gelayoutetes PDF oder zumindest eine schöne Website einfach bieten, wo man offizielle Lösungen findet und nicht ein von Fans gemachtes FAQ, das irgendwo bei BGG liegt, das wahrscheinlich sehr gut ist. Aber ich habe bei dem BGG-Forum dann schon auch oft das Problem, dass man sich fragt, ist das jetzt die Interpretation von einem oder ist es wirklich so gemeint vom Autor? Und im Endeffekt habe ich das Gefühl, macht man bei manchen Dingen dann einfach mal Hausregeln.
Wobei ich meine, dass in dem Forumsbeitrag, in dem großen, tatsächlich der Autor selbst Antworten geschrieben hatte. Müsste ich mich jetzt schwer täuschen, wenn nicht.
Ja, das ist natürlich gut möglich. Ich finde aber tatsächlich, wenn der Verlag irgendwie auf diese Foren verweist, dann wäre es auch Aufgabe des Verlags, sich dort ein bisschen mehr rumzutreiben. Also bei dieser konkreten Frage, wo wir dann nachgefragt haben, da haben wir nett und auch schnell Antwort bekommen dann drauf und auch eindeutig, finde ich. Aber da fände ich es einfach schön, wenn man einen Überblick hätte darüber, was im BGG passiert. Ist vielleicht aber natürlich an einen doch eher kleinen Verlag, wie ich denke, dass Leather Games einer ist. Bisschen hoher Anspruch, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Die Main haben sie total schnell geantwortet. Also das hat mich tatsächlich überrascht. Da kann man da nichts sagen.
Was ich wirklich ein bisschen schade fand, war, dass, und da sind wir wieder bei der Übersetzung, was ich ja bei den Karten schon angemerkt habe, wo ich fand, dass die Übersetzungen so ein bisschen ja nicht perfekt sind sozusagen, weil sie halt diese Stimmung versuchen rüberzubringen, aber es halt nicht ganz immer schaffen. In der Anleitung findet sich tatsächlich dann eben eine Stelle und das ist die, wo wir dann auch wirklich eben dem Verlag geschrieben haben, wie es jetzt zu verstehen ist. Da war einfach die Übersetzung uneindeutiger, als das Original war und sowas finde ich immer ein bisschen schade.
Das hat man leider ja irgendwie relativ oft bei Spielen. Vielleicht ist es schwieriger tatsächlich dann auch in der Übersetzung, wenn man das Spiel nicht mit selber entwickelt hat und nicht genau weiß, was jetzt an der Stelle eigentlich passieren soll.
Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Und dazu kommt ja, dass auch der Verlag und der Autor, wenn die Sprache nicht sprechen, und die können ja nicht alle Sprachen sprechen, die können das dann ja auch nicht sauber überprüfen. Also da hat ein Verlag, glaube ich, wenig in der Hand, wenn man nicht einen Muttersprachler hat, der irgendwie das Spiel mitentwickelt hat oder sehr, sehr gut kennt zumindest.
Ich denke auch, da muss man einfach drauf vertrauen, ja, dass das ordnungsgemäß übersetzt ist.
Aber umso löblicher, dass sie dann auch gut auf eine E-Mail antworten, finde ich. Und mit der Antwort konnten wir dann auch jetzt, ja gut, dann diese Frage klären. Findest du denn, dass bei den verschiedenen Farben beziehungsweise bei den Symbolen, also den Gruppierungen sozusagen, also die Spritzpistole, der Kleber, die Schaufel und so weiter, dass die irgendwie in einer gewissen Form gleichwertig sind?
Gute Frage, habe ich mir tatsächlich gestellt, auch im Hinblick darauf, weil je nachdem, welches Spielertableau ich wähle, ich ja auch beste Freunde-Karten mit einem bestimmten Symbol von Anfang an habe und vielleicht da in eine gewisse Richtung schon mitgehe, ob das da einen Unterschied macht, welches Tableau ich nehme. Ich sage mal so, ich habe Karten, mit denen ich lieber spiele. Also ich mag die Wasserpistolen-Fraktion irgendwie nicht so gerne, obwohl die sicher auch gut Punkte bringt, wenn man die ausspielt.
Ja, auf die zielt meine Frage tatsächlich ab, weil gerade bei denen habe ich so das Gefühl, dass die eben sehr stark darauf ausgerichtet sind, Karten loszuwerden. Also eigene Karten vor allem, aber durchaus auch manchmal welche vom Gegner. Und ich sehe in dem Spiel schon an gewissen Stellen einen Nutzen davon. Ich habe aber das Gefühl, dass die starke Ausrichtung darauf manchmal ein bisschen too much ist. Also ich habe das Gefühl, alle gehen diesen Karten immer so ein bisschen aus dem Weg. Und wenn, dann will man nur einzelne davon haben oder ganz spezielle, weil die halt gut Punkte bringen, zum Beispiel in bestimmten Kombinationen mal. Aber gerade dieses Karten aus einem Deck rausnehmen, macht man gar nicht so gerne bei dem Spiel, weil man eh häufig eher weniger Karten auf der Hand hat. Und manche gehen dann auch von ganz alleine früher oder später, weil der Gegner sie dann nimmt.
Hängt auch immer so ein bisschen davon ab, was man sonst noch für Karten hat. Also ich habe einmal die ganz gerne und bewusst genommen, weil ich noch irgendeine Karte hatte, die mir ständig relativ viele neue Karten gegeben hat. Und dann war das so gut für einfach mal durchzutauschen. Wenn dann drei Karten kriegst über irgendeine Karte und davon sind zwei Schrott, dann konntest du die schön wieder loswerden. Aber in der Regel ja, ich glaube in der letzten Partie, wo wir hatten, da hatte ich tatsächlich am Schluss nur noch 5 Karten. Also im Endeffekt immer nur eine Handvoll. Hab natürlich zwar damit auch Karten gleich wieder auf die Hand gekriegt, aber da man ja nicht alle spielen kann, hat sich das Deck dann auch nicht verbessert, dadurch eher verschlechtert, je nachdem. Das stimmt schon, so ganz wenig Karten ist eher unklug. Dann auch bei dem Spiel.
Ich habe ja bei dem Spiel sehr stark das Gefühl, dass es für mich irgendwie noch so gar nicht ausgespielt ist. Also jetzt im Sinne von, wenn wir zurückdenken an unsere letzte Folge, wo wir über Bonanza das Duell gesprochen haben, da hatte ich das Gefühl, irgendwann hat man den Dreh raus und dann macht man halt seinen Stiefel so. Das habe ich hier so gar nicht, weil ich immer das Gefühl habe, es gibt zwar diese eine Richtung, die sehr offenkundig gut zum Sieg führen kann, habe ich immer den Eindruck. Und das ist der Weg zu versuchen, das Fort einfach komplett auszubauen als erster, weil man dann auch noch die Macaroni-Skulptur bekommt, die ich übrigens auch sehr schön finde als kleines Detail in diesem Spiel. Und dann kriegt man nochmal sogar dafür ein paar extra Punkte und dann ist es relativ schwer, dass die anderen Spieler noch an einen rankommen. Aber nicht unmöglich, muss man auch dazu sagen. Und genau dieses aber nicht unmöglich ist das, was ich meine oder was ich so spannend finde, dass es schon auch andere Wege gibt zu gewinnen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich die perfekten Kombinationen oder sowas schon gefunden hätte, sondern ich habe immer das Gefühl, man muss austarieren. Es gibt vielleicht auch noch einen anderen Weg. Wie kann man vielleicht auch über Siegpunkte einfach gewinnen, ohne das Fort allzu weit auszubauen, indem man vielleicht sehr schnell über die 25 Siegpunkt-Marke kommt, bei der auch das Spielende ausgelöst wird. Da frage ich mich immer, ob es da nicht doch noch was gibt, was wir noch nicht entdeckt haben. Und genauso geht es mir eben bei diesen Spritzpistolen auch. Ich habe das Gefühl, ich unterschätze die total und vielleicht kann man da eigentlich noch was Cooles mitmachen.
Bestimmt. Also, nee, ich überlege gerade, also ich glaube, das sehe ich schon ähnlich wie du. Ich habe mich nie auf bestimmte Strategien irgendwie spezialisiert oder auf bestimmte Kartentypen, weil ich gemerkt habe, wenn man dann zu einseitig auch spielt, dann ist es auch wieder nichts, weil man dann auch seltener nachahmen kann bei den anderen. Ich weiß gar nicht, ob es die wahre Strategie gibt, dieses Spiel zu spielen, weil es halt doch immer sehr von den Karten abhängig ist, die man kriegt. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich spiele jetzt heute mal auf die Wasser, Pistolen und schau mal, ob ich mit denen doch mehr hinkriege. Dann habe ich am Anfang keine auf der Hand, dann hat sich das auch wieder erledigt. Oder wie da, als ich einmal versucht habe, diese erfundene Regel, dass man eben, wenn man nur vor Level 2 erreicht, dann 8 Punkte am Schluss kriegt zu spielen. Da haben mir schlicht die Siegpunktkarten dafür gefehlt. Wobei man da ja auch sagen muss, Siegpunkte kriegt man viel durch Vorausbau, das fällt dann weg. Oder auch durch Karten im Baumhaus. Und da bin ich halt dann auch begrenzt auf 3 Karten, wenn ich mein Vorlevel nur auf 2 habe.
Zumal ja tatsächlich auch viele der Karten, die Siegpunkte bringen, machen das abhängig davon, dass du Karten im Baumhaus oder Ressourcen im Rucksack hast.
Genau, und wenn ich da halt beschränkt bin.
Genau, dann kriegst du auch nicht viele Punkte dadurch. Und da... Also da würde ich wirklich gerne mal jemanden sehen, der damit gewonnen hat und mir zeigt, wie das geht. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da muss sich der Autor oder muss sich die Redaktion ja was bei gedacht haben, das genau auf diesen Wert festzulegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das zufällig gewürfelt wurde und man einfach gesagt hat, oh, da nehmen wir mal vor Level 2, sondern das muss irgendwie auch mal getestet worden sein. Insofern, vielleicht gibt es irgendeine sehr gute Kartenkombination, die da irgendwie was bringt und dann muss man sehr schnell spielen, damit die anderen auch gar nicht weit kommen oder sowas. Aber ich wüsste nicht, wie ich es hinbekommen soll. Ich habe jetzt, als ich heute nochmal gespielt habe, hätte ich die Möglichkeit gehabt, diese Karte zu nehmen und ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich es tue, aber ich hatte keine Karten auf der Hand, die mich irgendwie glauben haben lassen, dass das auch nur ansatzweise klappen könnte.
Ich habe es ja auch nur bewusst gemacht, damit ich das einmal gespielt habe und einmal ein Gefühl für kriege, ob das überhaupt machbar ist oder nicht. Aber ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass das irgendwie zielführend sein kann. Dafür gibt's, finde ich, tatsächlich auch zu wenig Karten, die dir eben Siegpunkte für anderes geben. Oder du brauchst halt wirklich nur Karten, die Siegpunkte für Vorlevel und Baumhauskarten geben und dann so nach dem Motto, Kleinvieh macht halt Mist, ne? Ich mache in jeder Runde 2, 3 Siegpunkte. Aber in der Zeit bauen die anderen halt auch ihr Vor aus, muss man dann auch mal so sehen.
Also wenn, dann darf man, glaube ich, gar nichts anderes machen in der Zeit als Siegpunkte generieren. Und wie gesagt, dazu musst du erstmal die Hand haben. Und selbst dann tue ich mich irgendwie schwer zu glauben, dass das funktioniert. Aber vielleicht klappt es ja. Ich würde mich sehr interessieren. Vielleicht stolpern wir ja mal über jemanden, der es geschafft hat.
Würde mich tatsächlich auch interessieren. Aber ich finde, das ist auch so das Spannende bei dem Spiel. Es kommt ja eigentlich so... Naja, nett und in der Verpackung wie so ein Familienspiel halt auch daher. Aber es steckt doch wesentlich mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht.
Weil du gerade ausgerechnet ja auch Familienspiel ansprichst, hast du das Gefühl, die ab 10 Jahre auf der Packung passen?
Ja, ich denke, ab 10 ist schon okay. Aber jünger würde ich sagen, nein.
Ja, das trifft es, glaube ich, auch ganz gut, was ich für ein Gefühl habe. Ich hatte überlegt, ob ich das mal mit unserem 9-Jährigen versuche und bin dann relativ schnell davon abgekommen, gerade wegen diesen Kombinationen, wo dann irgendwie in Klammern Dinge stehen und weil die Symbolik ja auch nicht ganz einfach ist. Ich habe so das Gefühl, das ist eins dieser ab 10 Spiele, die eher Richtung ab 11 tendieren als Richtung ab 9, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, bei BGG hat es eine Komplexität von 2,4 von 5, also... So im Vergleich zu Bonanza, was 2,0 glaub hatte, oder 2,2, ist es schon auf jeden Fall nochmal ein Stück schwieriger zu spielen.
Ja, denke ich auch. Was ich sehr mag an dem Spiel ist, dass ich immer das Gefühl habe, es spielt sich sehr flott. Also bei uns zu Hause sogar fast zu flott manchmal, habe ich den Eindruck. Da kann es gerne mal fast schon in Stress ausarten, gerade wenn man zu zweit spielt eben und dann eigentlich noch über den eigenen Zug nachdenkt, aber der andere schon fertig ist und dann muss man auch noch nachahmen. Aber eigentlich mag ich das, dass es eben sehr flott sich runterspielen lässt irgendwie und da sind wir auch bestimmt in diesen 20 bis 40 Minuten dann durch. Ich habe es nicht geschafft, mit 4 Spielern zu spielen, da glaube ich, sind die 40 Minuten grenzwertig einhaltbar. Aber gerade zu zweit und auch zu dritt, glaube ich, kann man die 40 Minuten schon schaffen leicht, wenn alle drin sind.
Ich glaube, ich habe keine 40 Minuten gebraucht mit 2 Freunden, für die es die Erstpartie war. Das hat sich dann selbst mit Anfängern sozusagen ziemlich gut spielen lassen und ziemlich schnell. Ich mag das tatsächlich auch, weil das kann man dann immer noch so schön, ja, auch noch an ein Spiel hinten dranhängen. Hat trotzdem noch was auch, was einen nochmal fordert. Und ist aber ein schöner Absacker dann einfach auch.
Ich finde ja übrigens auch, also wir haben da schon so ein bisschen drüber geredet, aber so den konkreten Punkt habe ich noch nicht gemacht. Dadurch, dass man die geringe Zahl von Handkarten ja hat, finde ich, hat man auch nicht so diese Glückslastigkeit, die man bei anderen Deckbildern durch das Kartenziehen hat, finde ich. Weil halt die Karten viel häufiger auf die Hand kommen, wenn man jetzt nicht bewusst sich ein total dickes Deck aufbaut, was man auch tun kann. Also total dick in Anführungszeichen, das ist immer noch nicht so dick wie bei anderen Deckbildern. Aber... ich habe so den Eindruck, bei, also wenn ich jetzt Star Realms oder so spiele, da habe ich manchmal dann eine Hand, die totale Grütze ist. Das habe ich in dem Spiel viel, viel seltener. Und das finde ich sehr angenehm daran.
Ja, das stimmt. Selbst wenn du mal eine Runde irgendwie Karten auf der Hand hast, die nicht zusammenpassen, richtig so wirklich oft hintereinander passiert dir das dann nicht, finde ich auch. Wir sind da vorhin nochmal davon abgekommen. Was meinst du? Macht die Wahl des Spielertableaus irgendeinen Unterschied?
Schwierige Frage. Ich glaube, einen minimalen, weil du dadurch ja automatisch, also du hast ja immer eine Joker-Karte als besten Freund und eine mit der Farbsymbolik dieses Spielertableaus. Und es gibt ja nur 4 Spielertableaus, deswegen auch nur von 4 der 6 Farben. Und die Kronen und die Bücher kann man nicht als Spielertableau wählen, aber zum Beispiel die Spritzpistolen eben schon. Und ja, ich habe das Gefühl, dass je nachdem halt, was man für Handkarten bekommt, kann manchmal diese eine Karte halt besser dazu passen oder schlechter. Aber dadurch, dass 8 Karten der Startkarten ja zufällig sind, gleicht sich das schon auch relativ stark aus. Also es ist ein kleiner Einfluss, der sicher da ist, aber er ist jetzt nicht besonders riesig. Und ich bin ja zum Beispiel auch ein Spieler, der sehr gerne seine besten Freunde dann früher oder später auch los wird, weil ich die gar nicht so super finde. Die sind ganz gut so zum Start, um bestimmte Dinge mal machen zu können. Aber oft hat man dann andere Karten, die das noch besser machen, irgendwann früher oder später. Und dann braucht man die gar nicht mehr so zwingend. Dann sind die manchmal im Baumhaus zum Beispiel besser aufgehoben.
Wobei ich den besten Freund mit der Jokermünze halt ganz gerne mag, weil man da oft dann auch die Chance halt mit hat, was vom Gegner nachzuahmen, wenn einem dann mal wieder das passende Symbol fehlt. Ich finde es übrigens auch schön gewählt, dass die Krone und das Buch eben keine Spielertableaus sind, weil die Krone, das hast du ja vorhin schon gesagt, das sind die, die sich sozusagen einkaufen. Und das Buch sind im Prinzip wahrscheinlich so eher die Stubenhocker, die dann halt auch nicht von Anfang an mit draußen sind. Ich fand, das hat thematisch dann irgendwie auch schon wieder gut gepasst.
Auch so ein bisschen die Nerds und die Besserwisser. Also je nachdem, wie man es klassifizieren will, aber da das ist so ein Konglomerat aus allen.
Und gut, das sind ja auch die Karten, die dann Siegpunkte bringen. Das macht sicher auch Sinn, dass da nicht einer von vornherein schon irgendwie bevorzugt ist.
Auf jeden Fall. Wie findest du das denn thematisch? Ich kämpfe da ein bisschen mit mir, wie ich das finden soll, dass man sich seine eigene Freundesgruppe aus diesen verschiedenen Fraktionen, nenne ich es mal, zusammenbaut. Weil eigentlich sehen die ja so ein bisschen, also die Spritzpistolen und so, die passen ja eigentlich alle total gut zusammen. Oder auch die Nerds mit den Büchern oder die Kronenfraktion oder die Kleberfraktion, die, also so die Bastelfraktion, würde ich sagen. Also die passen ja in sich eigentlich alle total gut zusammen und wirken eigentlich schon wie so eine feste Jugendgruppe. Und irgendwie zerreißt man das ja dann, um sich für sein eigenes Vor da eine eigene Gruppe zusammenzubauen. Ich frage mich immer, ob das eigentlich noch thematisch ist. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob ich nicht da zu viel rein interpretiere irgendwie und diese Fraktionen, die ich da ausmache, eigentlich nur eine Zuordnung, eher so eine Klassifikation sozusagen ist. Vielleicht sehe ich das auch einfach zu eng.
Ich finde es eigentlich schon thematisch, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke. Da gab es schon Freunde, mit denen habe ich, was weiß ich, Verstecken im Pub gespielt und mit den anderen habe ich ja im Wald irgendwelche Unterschlüpfe gebaut und mit den dritten habe ich Barbie gespielt. Also es war schon so, dass ich verschiedene Freunde hatte und dann halt mal mit dem und mal mit dem gespielt habe.
Ja, ist eigentlich auch wahr, da hast du recht.
Dem her gesehen passt das für mich dann eigentlich schon wieder.
Ja, dann ist es vielleicht eher wirklich so als Klassifikation zu sehen und nicht so sehr als Gruppe.
Ja, glaube ich schon. Du hast auch zu zweit und zu dritt gespielt. Dann lass uns mal doch noch über... Wie spielt sich das Spiel denn zu zweit im Vergleich zu, wie spielt sich das Spiel zu dritt reden? Damit wir dem Namen unseres Podcasts noch etwas gerecht werden.
Sollten wir auf jeden Fall tun.
Findest du es zu zweit besser, zu dritt besser oder hast du für dich keinen Unterschied erkannt?
Also ich habe schon einen Unterschied gemerkt auf jeden Fall. Ich finde, zu zweit ist es ja deutlich vielleicht nicht, aber schon ein Stück weit konfrontativer. Weil einfach sehr klar ist, wer kann einem die Karten wegnehmen und weil man vor allem nicht so häufig nachahmen kann und dadurch auch meistens mehr Karten in den Garten legen muss. Weil ja beim Nachahmen man immer eine Karte auf den Ablagestapel legt und diese eine Karte hat man dann später in seinem Zug nicht mehr auf der Hand und dann spielt man vielleicht noch eine Karte aus und verstärkt die noch mit 2 anderen Karten und schwupps hat man nur noch eine, die dann im Garten liegt. Wenn man jetzt mit 3 Leuten spielt und wahrscheinlich auch genauso, wenn man mit 4 Leuten spielt oder noch stärker sogar, ist es halt so, dass wenn ich 2 mal nachahme, dann habe ich schon 2 Karten weg und habe schon nur noch 3 auf der Hand. Wenn ich die jetzt auch noch alle ausspielen kann, dann habe ich am Ende überhaupt nichts mehr im Garten liegen. Und das finde ich irgendwie auch nett im Spiel zu dritt. Also es stört mich jetzt auch nicht oder so, aber ich finde, man merkt da einen Unterschied auf eine gewisse Art. Und ich mag, glaube ich, dieses, dass man gezwungen ist, wirklich auch stark drüber nachzudenken, welche Karte spiele ich jetzt eigentlich, damit ich die nicht auslegen muss und mir die nicht geklaut wird. Im Zwei-Personen-Spiel noch so ein bisschen knackiger als Entscheidung. Wie geht's dir da?
Ja, geht mir ähnlich. Also ich mag das tatsächlich in der Zweier-Variante deutlich lieber als zu dritt. So dieser Duellcharakter, den mag ich ganz gern. Und auch ich weiß, wer mein Gegner ist sozusagen. Und ich schaue, was ich da abgreifen kann oder was ich verhindern kann. Im Spiel zu dritt ist es halt dann wieder, ja, nehme ich die Karte, die mir am besten passt, oder spiele ich doch ein bisschen taktischer und nehme dem die Karte weg, der jetzt vielleicht vermeintlich gerade vorne liegt, den ich mehr schaden muss, habe dann aber vielleicht selber nicht so viel davon. Vielleicht liegt es auch an der Dreierkonstellation, weil man da auch immer ganz schnell mal aufpassen muss, dass eine 2 gegen 1 spielt oder so. Aber ich mag tatsächlich so dieses Duell im Angesicht sozusagen, sich gegenüber sitzen und da zu schauen, wer am besten durchkommt und am Schluss die meisten Punkte hat. Ich weiß nicht, wie es zu viert ist. Ja, da kannst du noch einmal mehr nachahmen, aber dafür haben halt auch 3 Leute die Chance, dir Karten aus dem Garten dann zu nehmen, im Zweifelsfall. Oder vielleicht sind die Gärten tatsächlich dann immer leer oder fast immer leer. Das würde ich dann aber auch schade finden, weil ich das schon auch so ein netter Aspekt einfach, oder mit, haben wir ja am Anfang schon gesagt, mit das Schöne an dem Spiel ist.
Wobei ich glaube, also immer wird es nicht so sein, weil ja oft genug man wirklich einfach nicht die passende Karte zum Nachahmen auf der Hand hat. Und dann ist das auch kein Problem, sondern dann ahmt man halt einfach nicht nach und hat dann trotzdem noch viele Karten auf der Hand, wenn man dran ist. Also insofern schätze ich mal, aber wie gesagt, ich habe es auch nicht zu viert spielen können bis jetzt leider, dass das geht gut, aber ich würde, glaube ich, trotzdem lieber zu zweit spielen vom Gefühl her. Aber ich probiere es gerne mal aus, wenn es sich ergibt.
Ja, ich auf jeden Fall auch, aber ich bin da zu zweit auch sehr zufrieden. Bei BGG steht ja am besten zu dritt dabei. Das würde ich so zumindest mal nicht unterstreichen wollen.
Ja, geht mir genauso.
Ja, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, dass das Spiel ja eine Reimplettierung ist von einem Spiel, das 2 Jahre früher auf den Markt kam. Und zwar von, lass mich es nicht falsch sagen, SPQF in Anlehnung an das SPQR der Römer. Mit auch einem römischen Thema, zumindest mit einem altgeschichtlichen Thema, das wohl, denke ich mal, thematisch da nicht so gut ankam, sodass man das jetzt komplett bei Letter Games umgebaut hat. Kennst du die Erstfassung?
Nicht wirklich. Ich habe mir die damals angeschaut, als ich davon gehört habe. Hat mich von den Bildern her grafisch nicht besonders angesprochen und auch thematisch nicht so wirklich. Kann mir aber natürlich vorstellen, dass es Leute gibt, die das Thema dann trotzdem anspricht. Ja, finde ich eine gute Entscheidung, es reimplementiert zu haben. Wie geht's dir da?
Ich habe das 2018 zwar auch kurz angeschaut, aber mir ging es sehr ähnlich wie dir. Das Cover allein war für mich wenig ansprechend. Mehr als Einblick habe ich nicht geworfen. Ist ja auch irgendwie schon bezeichnend, dass es relativ schnell auch dann doch nochmal neu aufgelegt wurde. Wobei interessanterweise die BGG-Noten ungefähr gleich sind und die Komplexität bei der Erstauflage aber mit 3,0 wesentlich höher bewertet wird.
Ich kann auch nicht ganz sagen, ob nicht nochmal was geändert wurde, von den Karten her zum Beispiel.
Kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Da kann es gut sein, dass Letter Games nochmal redaktionell einfach nachgearbeitet hat, auch wirklich. Und dadurch sich noch Dinge verändert haben einfach. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die wir gar nicht angesprochen haben zum Thema, die ich aber irgendwie noch erwähnenswert finde. Wir haben nämlich diese Karten größtenteils zwar nur einmal im Deck, aber von, ich glaube, ich habe heute mal nachgezählt, 17 Karten oder sowas gibt's auch doppelt. Und das ist ein bisschen seltsam, finde ich immer, wenn dann auf einmal Karten, die einen persönlichen Namen haben und eine individuelle Zeichnung und so weiter, wenn die auf einmal doppelt vorkommen, weil dann der gleiche Freund im Zweifel relativ zeitgleich gespielt werden kann. Das finde ich so ein bisschen unglücklich irgendwie. Da hätte ich mir ja gewünscht, dass man von der Gestaltung her einfach dann noch eine extra Figur gemacht hätte. Aber das ist natürlich ein Kostenfaktor und so weiter. Also ich verstehe durchaus, dass man das redaktionell dann anders entscheidet. Aber dem Thema hätte es natürlich gut getan, wenn da einfach 2 verschiedene Kinder gewesen wären, die halt dieselbe Fähigkeit gehabt hätten.
Ja, ich finde, da hätte schon unterschiedlicher Name hätte ja auch gereicht. Also dann hätten wir es immer noch als Zwillinge sozusagen deuten können, die halt beide mit den gleichen Fähigkeiten unterwegs sind.
Ja, wäre auch eine Option gewesen, das stimmt.
Und diesen Geist gibt es ja nicht sogar 3-mal oder ist der immer nur gefühlt dauernd in irgendwelchen Parks oder Decks?
Gefühlt ist der wirklich immer da, aber ich habe heute Stapel gemacht und da war er auch nur 2-mal.
Okay, dann schaue ich mal, ob das bei mir im Spiel auch so ist oder ob sich bei mir vielleicht doch ein 3. oder 4. Exemplar vergraben hat. Aber wahrscheinlich nimmt den immer keiner oder er wandert durch, sodass der gefühlt irgendwie 1000-mal im Deck ist.
Man muss auch sagen, dass die Kronenkarten, finde ich, relativ auffällig sind. Die sind von der Farbe, stechen die irgendwie ein bisschen raus, finde ich. Die haben so einen Türkiston, würde ich das nennen. Und gerade der Geist, finde ich, ist auch so von der Erscheinung her einer, der auffällt. Insofern vielleicht kommt es auch einfach daher, dass der einem sehr im Bewusstsein bleibt und man ihn dadurch immer sieht. Und man spielt ihn, finde ich, auch ganz gerne, weil der halt wild irgendwie Ressourcen einem gibt, die man gerade braucht. Deswegen ist der auch ganz hilfreich einfach.
Und vor allem, er gibt nur dir selber was und lässt die anderen leer ausgehen. Das hat ja auch zumindest zu bestimmten Zeiten des Spiels, gerade wenn es darum geht, wer jetzt als erstes schafft, den letzten Level beim Fort zu erreichen, hat es ja auch Vorteile, wenn der Gegner oder die Gegner keine Ressourcen abgreifen können.
Ja, das fände ich ja immer ganz wichtig, irgendwie möglichst mein Vorlevel ausbauen zu können, ohne dass der Gegner mich nachahmen kann dabei. Da gibt es ein paar Karten, die bringen einem diesen Vorteil. Ja, das ist die große Kunst, entweder das so zu schaffen, dass man die dann ausspielt, wenn der Gegner einfach nicht nachahmen kann, entweder weil er die Ressourcen zum Ausbau nicht hat oder weil er halt gerade nicht die richtige Karte auf der Hand hat, aber das ist dann Glück, die letztere Variante. Und sonst ist es natürlich toll, wenn man so eine Karte auf der Hand hat, wo man nur selbst das Vorlevel ausbauen kann. Die gibt's aber auch wie Sand am Meer gefühlt, also da muss man sich wenig Sorgen machen. Ich habe es trotzdem mal im Spiel gegen dich geschafft, am Ende keine Karte mehr auf der Hand zu haben, mit der ich das Vorlevel hätte ausbauen können, was auch nicht so klug war.
Ja, ich habe mich da selber auch mal geschlagen, weil ich eine erfundene Regelkarte hatte, wo mir ein Siegpunkt für jede Vorlevel-Ausbaukarte gegeben hat. Und damit ich die ja nicht meinem Gegner überlassen musste, habe ich die halt alle ins Baumhaus gepackt. Da war dann am Schluss plötzlich auch nichts mehr in meinem Deck. Das war auch ein bisschen doof.
Auch schön.
Aber hat noch gereicht. Ich habe dann es tatsächlich geschafft, mit Siegpunktkarten über die 25 Punkte zu kommen. Ich habe dann mein Vor nicht gebraucht.
Ich würde sagen, wenn wir jetzt schon bei den Anekdoten landen, könnten wir doch auch gut zum Fazit übergehen. Was meinst du?
Da habe ich jetzt natürlich eine Frage. Wie fühlst du dich denn, wenn du das Spiel spielst? Wie ein cooles Kind, das Spaß beim Spielen hat? Oder wie ein Kind, das im Garten steht und darauf wartet, dass jemand vorbeikommt, der was anderes mit ihm spielt?
Ja, ich bin tatsächlich eher auf der Seite vom coolen Kid, das Spaß beim Spielen hat. Ich finde, es gibt ein paar kleine Mankos, nenne ich es mal. Das haben wir alles im Endeffekt angesprochen. Also wirklich so Dinge wie Regelunklarheiten sind natürlich echt blöd irgendwie. Aber alles in allem spiele ich das total gerne. Und auch ein Grund, warum ich es sehr gerne mag, ist, weil es ein Spiel ist, was meine Frau auch wirklich gerne mit mir spielt. Was natürlich nicht bei allen Spielen der Fall ist, die ich gerne spiele. Und deswegen hat es alleine deshalb schon einen Pluspunkt bei mir. Und diese Grafik und die Gestaltung insgesamt mag ich einfach wirklich total gerne. Ja, ich fühle mich da einfach so ein Stück weit in so eine Geschichte reingezogen, was bei mir nicht oft passiert. Und natürlich fühle ich mich jetzt nicht, als würde ich da wirklich irgendeine Abenteuergeschichte durchleben. Aber ich mag einfach diesen Humor, den das Spiel mitbringt. Ja, das gefällt mir einfach richtig gut. Wie sieht's denn bei dir aus? Eher Garten oder eher das coole Kid, das am Vorbaut?
Ja, mal so, muss ich sagen. Nach meiner ersten Dreierpartie, die ich hatte, war ich definitiv ein Kind, das im Garten stand und dringend was anderes spielen wollte. Und da dachte ich dann wirklich so, oh, jetzt muss ich es aber noch ein paar Mal spielen, zumindest bis zum Podcast, aber danach ja nie wieder. Ohne, dass ich es jetzt an irgendwas Bestimmtem festmachen kann. Aber da lief irgendwie so gar nichts rund und dann fand ich das so anstrengend, immer wieder schauen zu müssen, was die Karten jetzt eigentlich bedeuten. Und da hatten wir auch irgendwie noch x Regelfragen, die wir dann nachlesen mussten. Und unsere Partie, wo wir ja viel Regelstudium betrieben haben, die war genau die Runde davor. Das heißt, ich hatte das irgendwie zweimal hintereinander. Und das fand ich dann eigentlich nur noch anstrengend und dachte eigentlich, nee, nichts für mich das Spiel. Wobei es mich von der Mechanik total angesprochen hat eigentlich. Und jetzt aber die zwei oder drei Partien, die ich danach noch hatte, die waren dann besser und die letzten zwei, die haben mir jetzt tatsächlich auch richtig gut gefallen. Das heißt, da habe ich mich dann wieder wie so ein cooles Kid im Vor gefühlt. Ja, mal schauen. Also ausgespielt ist es sicher noch nicht und ich werde dem Spiel sicher noch ein paar Partien geben. Ob es auf Dauer bleiben darf, weiß ich im Moment noch nicht, muss ich sagen.
Ich habe ja heute, also tatsächlich ist mir das heute bei dem Spiel, das ich noch gespielt habe, aufgefallen. Ich hatte den Eindruck, das Spiel gewinnt für jemanden persönlich, wenn man wirklich anfängt, durch diesen Dschungel an Symbolen irgendwie durchzukommen. Das ist sowas, das ist nicht leicht und da braucht man wirklich zwei, drei Partien, bis man halbwegs drin ist. Und dann muss man immer noch jedes ein oder andere mal nachschauen, aber dann hat man zumindest die Grundsymboliken verstanden und kommt irgendwie mit. Ich habe aber auch das Gefühl, man braucht es, um dann auch die Karten sinnvoll ausspielen zu können. Sonst nimmst du halt einfach die, die du am besten verstehst und dann sammelst du im Endeffekt die ganze Zeit Ressourcen und baust dein Vorlevel aus und machst sonst nichts. Wenn du das wirklich auf einem schönen Level, das dann auch Spaß macht und eine gewisse Vielfalt bietet, spielen willst, dann, finde ich, muss man wirklich da durchgestiegen sein und das braucht eindeutig ein paar Partien. Das ist sicher auch eine Schwäche des Spiels, das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, ist vielleicht auch tatsächlich, weil man was anderes erwartet. Also vom Design und vom Thema her dachte ich, das ist jetzt halt so ein schönes, fluffiges Deckbauspiel, was man so leicht spielen kann. Ja, und dann steht man erstmal da und ich meine, die Regeln sind ja nicht dick, lass mich mal gucken. Das sind 16 Seiten, aber ganz, also im Prinzip 4 A4 Seiten. Und du denkst eigentlich, ja, sind auch gleich gelesen, hört sich total verständlich an. Ja, und dann spielst du und du merkst, ja, aber was bedeutet das jetzt und dieses? Ich gebe dir recht, man muss es sicher öfter spielen, wobei ich jetzt bestimmt auch an die 10 Partien habe, so ist es nicht und immer noch manches nachschauen muss. Das ist jetzt tatsächlich. Ich bin ja jetzt die letzten Tage wirklich mit mir schwanger gegangen. So ein Spiel, wo ich noch sehr, sehr unentschieden, trotz der relativ häufigen Anzahl an Spielen, irgendwie immer noch keine endgültige Meinung gebildet habe. Und das habe ich selten.
Das kann ich aber ganz gut verstehen. Ich habe auch das Gefühl, da bist du nicht ganz alleine mit. Also ich habe das Gefühl, da hängt ganz viel von der Komplexität der Karten und der Symboliken irgendwie ab. Und ich hätte auch keine Idee, wie man es besser machen könnte. Das gehört irgendwie, glaube ich, zu dem Spiel auch ein Stück weit. Da muss man vielleicht auch einfach Lust drauf haben oder sich nicht abgeschreckt fühlen, sag ich mal.
Ja, also mir hat jetzt auch jemand gesagt, es wäre schon ausgespielt bei Ihnen. Das könnte ich jetzt nicht sagen. Also für ausgespielt, glaube ich, da fehlen mir noch einige Partien. Da gibt es für mich einfach auch noch zu viele Möglichkeiten, um es immer auszuloten. Und auch wenn die so die Partien mir auch gezeigt haben, dass es halt schon auch sehr, sehr glückslastig ist, stört mich das dann aber wiederum auch gar nicht bei dem Spiel, weil die nächste Partie geht dann halt andersrum aus oder da habe ich dann mehr Glück. Wobei man schon sagen muss, wenn so ein paar Karten zusammenkommen, auch je nachdem, wenn man dann noch die passenden erfundenen Regel- oder Vorteilskarten kriegt, die ja auch immer sehr zufällig auslegen, kann man schon relativ gut mal einen Vorteil haben. Aber man muss ihn dann halt auch ausspielen. Das ist ja dann auch das andere. Man muss ja dann auch so clever sein und den nutzen.
Ich habe heute auch trotz einer guten Kartenkombination bei Vorteil und erfundener Regel am Ende dann verloren. Also das ist auch kein Sieggarant definitiv, aber natürlich hilft es. Also da habe ich halt irgendwie 8 Punkte gemacht. Meine Frau hat mit ihren Karten 2 oder 3 Punkte nur gemacht, hat aber trotzdem gewonnen, weil sie halt beim Vorlevel einfach schneller war und da deutlichen Vorsprung hatte. Das war dann auch verdient so.
Ja, da muss man sagen, dass sind natürlich die Schritte mit den Siegpunkten, die es dafür am Schluss gibt, natürlich auch relativ hoch.
Auf jeden Fall.
9 Punkte für Level 3, 16 für Level 4 und 23 für Level 5. Das lohnt sich dann halt auf jeden Fall, wenn man da der Erste ist. Plus ja dann noch die 4 Punkte von der Macaroni-Figur. Und wenn du es dann nicht schaffst oder wenn du Startspieler warst und gar nicht mehr drankommst, weil du nicht mehr die Möglichkeit hast, dann noch einen Zug zu machen, dann sind es halt mal locker 7 Punkte, die fehlen. Also mein Fazit ist jetzt sozusagen, es darf erstmal bleiben und dann frag mich in einem Jahr wieder, ob es noch da ist oder nicht.
Ja, bei mir wird es sicher länger bleiben, wie ich gesagt habe, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Gut, dann hoffen wir, ihr hattet auch diesmal wieder viel Spaß dabei, uns zuzuhören. Habt vielleicht auch für euch das ein oder andere mitgenommen, seid vielleicht neugierig geworden oder seht das Spiel, wenn ihr es selbst schon habt, unter einem anderen Blickwinkel vielleicht jetzt nochmal.
Nächstes Mal wäre theoretisch wieder ein reines Zwei-Personen-Spiel dran, aber da müsst ihr euch nun doch einen Monat länger gedulden, bis wir euch da wieder eins vorstellen werden. Wir haben uns überlegt, dass wir nächsten Monat mal eine Sonderfolge einschieben und zwar wollen wir uns einem bestimmten Thema widmen und jeder von uns wird seine Top 3 Spiele zu diesem Thema präsentieren. Welches Thema wollen wir natürlich an dieser Stelle nicht verraten, um die Spannung ein bisschen hochzuhalten. Also lasst euch überraschen und schaut, was wir euch dann im Juni präsentieren.
Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei und wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr uns hört.
Spielt schön.
Spielt schön. Ich krieg 3 Pizza und 0 Punkte für mein Vorlevel.
Ich krieg noch nicht mal eine Pizza.
Tja.
Du bist echt sowas von böse.
Irgendwas brauchen wir ja, was wir dann vor dem Podcast spannen können.
Als ob das anders wäre, wenn wir nicht aufnehmen würden.